Koffer gepackt, los geht's. Sparfüchse sprechen und Ruhe.
Nächster Halt, next stop.
Aachen. Gucken die Leute eigentlich? Wir sind hier mitten im Café.
Gerade guckt auch eine Frau. Aber ja. Ich meine, wir sind ja auch in einem wunderschönen Café.
Ja, das stimmt.
In einer Leseecke, was aussieht wie eine alte Bibliothek. Eben lief auch französische Musik. Also es ist sehr schön. Und ich glaube, wenn man noch die Hintergrundgeräusche hört mit ein bisschen Besteck, das, denke ich mal, hat auch so seinen Charme.
Ja, total, absolut. Also, herzlich willkommen damit zur Folge... Nee, ich mach das nochmal. Sparfüchse sprechen on Tour. Herzlich willkommen zu den Sparfüchsen. Ihr seid wieder mit dabei, on Tour. Diesmal bin ich in Aachen unterwegs. Zu Aachen habe ich eine ganz besondere Beziehung. Ich habe hier studiert, gefeiert und einfach nur gelebt. Und das zusammen unter anderem mit Isabella. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Andrea. Ich freue mich auch total, wieder in Aachen zu sein und auch mal endlich zum Thema etwas sagen zu können.
Ja, schön. Du hast mir eben schon erzählt, du hast die ersten Folgen auch so ein bisschen angehört und weißt also, worum es geht, dass wir hier in diesem Podcast sprechen über Geld. Also was macht Geld mit uns, mit unseren Gefühlen? Wie geht jeder einzeln mit Geld um? Jeder hat ja auch so ein paar Glaubenssätze über Geld und die wollen wir so ein bisschen hinterfragen und heute insbesondere zum Thema Job und Lebenswandel. Und ich kann mir das eben bei dir sehr, sehr gut vorstellen, weil du hast einmal einen Job, der dir sehr viel Spaß macht, der dir viel Geld bringt tatsächlich auch. Du bist jemand aus meiner Sicht, der, ich sage mal so liebevoll, die Finger nach innen stehen hat. Ne? Also du guckst schon einfach sehr aufs Geld auch und erreichst damit aber auch etwas. Nämlich du hast zum Beispiel schon ein Haus hier gekauft, können wir das so sagen? Also
ja,
willst du offen auch darüber ganz offen sprechen?
Ja.
Ja, und du hast erst einen geisteswissenschaftlichen Studiengang mit mir zusammen studiert, abgeschlossen und hast dich dann entschieden, einen IT-Wirtschaftsstudiengang zu machen. Ist das so richtig?
Ja, das war Wirtschaftsinformatik.
Wirtschaftsinformatik tatsächlich, genau. Also ganz verschiedene Punkte und neuerdings kommt jetzt hinzu, du hast ja einen kleinen Traum erfüllt, kann man sagen. Vielleicht erzählst du einfach selber, was du da ausgebüxt hast.
Ja, genau. Und zwar, ich wollte ja nach dem Abi eigentlich nicht in die Geisteswissenschaft einsteigen oder in die IT, sondern ich wollte eigentlich zur Polizei. Weil ich ja sehr gerne mich körperlich betätige und eigentlich wollte ich in die Fitnessbranche gehen. Und weil ich ja sehr gerne Sport mache, war da halt die erste Adresse die Polizei. Leider hat das nicht geklappt, weil, keine Ahnung, sie wollten gerade keine neuen aufnehmen und deswegen bin ich durch die Augenarztprüfung durchgefallen.
Ach, hör auf. Das gibt's nicht.
Aber es ist gut so, wie es gekommen ist.
Ja.
Und es ist auch gut so, dass ich nach dem geisteswissenschaftlichen Studium keinen Job bekommen habe, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Ja, du hattest aber ein bisschen zu kämpfen danach tatsächlich, ne? Also du hast dich überall beworben und irgendwie hat es nicht so richtig funktionieren wollen. Wann war der Punkt bei dir erreicht, dass du gesagt hast, so und jetzt Tabula Rasa und ich mache jetzt was anderes, womit ich auch Geld verdienen kann?
Genau. Ich habe 120 Bewerbungen geschrieben.
Was?
Nach dem Abschluss der RWTH Aachen. Und das war aber gerade 2008, also das heißt, wir hatten mehrere Faktoren, wir hatten eine Wirtschaftskrise, es war gerade so diese Umbruchstimmung mit Bachelor, Master und Diplomanden, das heißt, die Unternehmen, wo ich hin wollte, die waren sich sehr unsicher, was ein Bachelor überhaupt machen kann. Und die haben tatsächlich dann jemanden eingestellt, der das Gleiche studiert hat, nur als Diplom-Studiengang.
Das heißt, der Bachelor war damals noch so ein Ausschlusskriterium.
Ja, mehr oder weniger.
Das ist ja abgefahren.
Ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so 2019.
Richtig, ja. Genau. Und auf jeden Fall, dann hat es dann natürlich irgendwann gereicht. Ich war dann 9 Monate arbeitslos und das wollte ich halt einfach nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, so liebe Wirtschaft, ich studiere jetzt etwas, wo ihr zu mir kommt und nicht, wo ich zu euch mich bewerben muss und quasi betteln muss um einen Job. Und das kam dann auch so. Ich habe nämlich Wirtschaftsinformatik studiert im zweiten Studiengang und dieses Studium habe ich dann auch abgeschlossen. Und
du hast ja schon während des Studiums auch gearbeitet,
richtig,
in einem Betrieb. Das heißt, du hattest eine sehr praktische Nähe, was dir bei den Geisteswissenschaften vielleicht auch gefehlt hat so ein bisschen?
Ja, definitiv. Also dadurch, dass es ja auch hier in Aachen eine Universität ist, hat mir der Praxisbezug extrem gefehlt. Und da habe ich mich auch entschieden, an einer Fachhochschule zu studieren und nicht wieder an einer Uni, wo ich halt auch die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Aber ich habe mich ganz bewusst für die Fachhochschule entschieden, um diesen Praxisbezug zu haben.
Ja,
ja, und im ersten Semester habe ich dann auch direkt angefangen, in der großen, weiten SAP-Welt dann zu arbeiten.
In einer großen Männerwelt, auch muss man ganz klar sagen.
Mein erster Tag in der IT-Beratung war folgender, dass es eine Abendveranstaltung war und ich kam dann halt in diese Location als einzigste Frau. Und ich war damals, ich glaube, 24 oder 25 und um mich herum 30 Männer. Heißt, die komplette Mannschaft des IT-Projektes. Und ich habe mir zuerst gedacht, ich bin hier im falschen Film. Was wird das hier? Warum bin ich die einzigste Frau? Mhm. Und vor allem waren sie natürlich auch alle sehr begeistert von mir und haben sich alle sehr interessiert mit meiner Person. Und das war natürlich alles so ein bisschen, ich kam mir vor wie auf dem Prüfstand, aber...
Wie auf dem Podest auch so ein bisschen,
wie auf
ne?
dem Podest, richtig. Mhm. Aber daran muss man sich gewöhnen. Und mittlerweile ist es aber ein Spiel, beziehungsweise es gehört zum Job dazu. Man kann natürlich auch seine Vorzüge als Frau mit reinbringen in den Job. Und man kann sie auch richtig anwenden, um davon noch einen Profit draus zu schlagen.
Mhm. Was würde ich gerne mal ganz genau wissen, welche Vorzüge meinst du da? Sind das so Soft Skills? Sind das vermittlerische Tätigkeiten? Sind das auch deine Reize? Muss ich auch mal ganz offen fragen.
Alles.
Ach,
also das sind sowohl die Reize als auch diese andere Atmosphäre, die man in ein IT-Projekt überhaupt mitbringt.
Ja.
Die Männer werden dann etwas weicher, es wird anders gesprochen und man muss wirklich sagen, in der IT werden auch krasse Witze gemacht.
Mhm. Sexistische Witze?
Ja, natürlich. Mhm. Also das ist nach wie vor ein Thema, beziehungsweise brandaktuell 2019, trotz der MeToo-Debatte. Mhm. Und klar, manche Männer sind natürlich sehr verständnisvoll, beziehungsweise das ist jetzt nicht männerbezogen, sondern menschenbezogen, dass sich Menschen mit dem Thema auseinandersetzen und dass sie sich dessen bewusst sind. Aber es gibt natürlich nach wie vor die total Unbekümmerten, die Witze machen. Hauptsache, sie sind im Mittelpunkt und sie machen jetzt erstmal den Witz. Sie sollen erstmal im Mittelpunkt stehen, egal auf welche Kosten das geht.
Mhm.
Und nehmen keine Rücksicht auf zum Beispiel Frauen in der IT. Naja, da muss man auch ein bisschen mit umgehen können und auch mal das eine oder andere Wort dazu sagen, um den anderen sprachlos zu machen.
Und auch in die Schranken zu bringen, so ein bisschen.
Zu weisen, genau, richtig.
Ja.
Und das ist mir auch über die Jahre gelungen und mittlerweile macht es mir Spaß, meine Position zu zeigen. Und ich muss da jetzt nicht irgendwie, wie ein kleines Mädchen anfangen zu heulen. Nein, nein, das kann man halt sehr schön mit Charme machen, mit einem breiten Lächeln und mit dem Augenzwinkern. Mhm. Und man denkt sich halt nichts dabei. Mhm. Und
Und
immer professionell bleiben. Mhm.
Das heißt, die Emotionen nicht einen überrollen lassen, ne? Mit professionell bleiben, meinst du das?
Richtig, genau.
Okay.
Da gab es ja auch jetzt in den letzten Wochen diverse Situationen, wo man hätte einfach ausrasten können, wo auch der Gegenüber schon fast ausgerastet ist. Aber in der Position, beziehungsweise generell in der IT-Beratung, es gibt nichts Besseres als keep cool and professional.
Wie handhabst du deine Gehaltsverhandlungen zum Beispiel in einer männerdominierten Arbeitsumgebung, sage ich jetzt einfach mal so? Also gehst du ganz bewusst und ganz selbstbewusst auf deinen Vorgesetzten zu? Du hast ja auch einen Jobwechsel hinter dir, unter anderem wegen des Geldes. Vielleicht erzählst du da einfach mal so ein bisschen.
Ja, genau. Ich war 5 Jahre vorher in einer anderen IT-Beratung und der Chef wollte immer mehr von mir haben, immer mehr Leistung zum mehr oder weniger gleichbleibenden Preis. Bis ich dann gesagt habe, okay, mehr Leistung, mehr Verantwortung bedeutet auch mehr Geld im Portemonnaie.
Ja.
Also habe ich irgendwann aktiv das Gespräch mit meinem Chef gesucht und ihn darauf angesprochen. Und da hieß es, entweder ich wäre zu jung für diese Gehaltsliga.
Typische Ausrede übrigens, was Vorgesetzte gerne vorbringen. Ja.
Genau. Ich habe mir das Spielchen mal ein bisschen angeschaut, habe aber in der Zwischenzeit schon mal die Headhunter auf mich zukommen lassen. Und dabei haben sich sehr spannende Sachen ergeben. Also ist es dann halt herausgekommen, dass ich auf dem Markt viel mehr wert war, als mir das mein tatsächliche Gehalt dann gezeigt hat beim aktuellen Chef.
Und dein Chef hat dich ja dadurch bewusst klein gehalten, denn Chefs wissen natürlich um die Gehälter, um die Leistungen auch. Und er hat dich quasi im Preis gedrückt, ja. Natürlich. Und hat das aber dir so verkauft, als wäre das ganz normal. Und das passiert übrigens ganz vielen Frauen. Mir ist sowas Ähnliches, um mal eine kurze Story auch von mir eben reinzubringen, was Ähnliches passiert. Da wurde mein Vertrag einfach nicht verlängert. Ich habe immer wieder nachgehakt, was ist da los? Ja, ja, der wird schon verlängert. Ich sage, ja, aber wir müssen auch über die Konditionen sprechen. Und 2 Wochen vor Vertragsauslaufen habe ich dann eben auch eine Zusage von einem anderen Job bekommen, weil ich habe das ähnlich wie du gemacht, parallel einfach geschaut und dachte mir, let me am Zuckerli, ich muss jetzt meine Schafe ins Trockene bringen und habe dann meinen Chef vor veränderte Tatsachen gestellt, habe gesagt, übrigens, ich sage es ja schon mal mündlich, du wirst heute Nachmittag meine Kündigung schriftlich auf dem Schreibtisch haben. Was, warum? Ich ihm auch gesagt, ja, hier Gehalt und so weiter. Ja, hättest du was gesagt, wir hätten da ja preislich was machen können. Ich sage, nee, ich habe mehrfach das gesagt und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, dass du mir jetzt ankommst mit, wir hätten noch eine Gehaltsstufe höher oder 2, 3, wir wollen dich unbedingt halten. Das ist zu spät. Also laufen die guten Mitarbeiter, die einen Blick auf die Finanzen haben, weg und du bist ja dann auch quasi weggelaufen und übergelaufen zum Feind oder wie war das?
Naja, nicht zum Feind, aber zur Konkurrenz natürlich.
Ja.
Aber letzten Endes war es auch ein weiterer Grund, die fehlende Wertschätzung vom Chef. Hm. Das ist einer, ich glaube, die Hauptursache gewesen, warum ich dann gegangen bin. Das Geld hat natürlich dazu gespielt. Das war so ein Verhältnis vielleicht 50 zu 50 oder 60 zu 50, Wertschätzung 60, Geld 40. Und genau, dann habe ich mich dafür entschieden. Das Lustigste war auch, mein Chef hat mir das nicht geglaubt. Er hat gedacht, ich blöffe.
Nein.
Ich habe ihm gesagt, ich habe zu Hause 4 Angebote in der gleichen oder ungefähr gleichen Preisklasse, Gehaltsliga liegen. Und ich konnte dann zu Hause einfach Purzelbäume schlagen und habe dann eine Mine Mu gesagt und raus bist du. Naja, so ist, also das zeigt auch so ein bisschen vielleicht das Vorgesetztenverhalten gegenüber einer Frau in der IT. Weil es ist wichtig, dass man natürlich in so einem, in so einer Branche Menschen gleich behandelt. Und das ist auch ein Thema, gleich Behandlung bei den Gehältern zwischen Frau und Mann. Mhm. Wobei ich dir ganz ehrlich sage, ich trotz, obwohl ich gewechselt habe und obwohl es mir so gut geht in der Firma, ich wette mit dir, dass ich immer noch nicht genauso viel verdiene wie jemand, der gleichgestellt ist mit meiner Position.
Das sagt übrigens auch die Statistik. Also ihr kennt ihn vielleicht oder auch nicht, den Equal Pay Day, der ist irgendwann im März und das bedeutet nichts anderes als bis zu diesem Tag des Jahres arbeiten Frauen sozusagen umsonst. Ja, und erst dann fangen sie an, wie Männer zu verdienen, denn es ist immer noch so, dass es einen Gender Gap gibt. Um die 20% liegt das tatsächlich, dass Frauen weniger verdienen. Das bedeutet nicht immer, dass ihr am Ende des Monats 20% weniger auf dem Konto habt, sondern das bedeutet zum Beispiel, dass ihr insgesamt aufs Leben betrachtet weniger verdient, weil ihr Babypausen macht als Frau, weil ihr weniger in die Rentenkasse einzahlt und. Da kommen diverse Aspekte, fließen da eben mit rein. Und grundsätzlich in der Bezahlung ist es tatsächlich so, dass Frauen auch einfach weniger verhandeln rund um ihr Gehalt. Wobei das ja, du bist da ja eine Ausnahme, weiß ich gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Also ich würde auch eher sagen, ich bin im alltäglichen Beruf ziemlich tough drauf. Mhm. Aber ich glaube, selbst bei der Gehaltsverhandlung habe ich so viel Respekt vor meinem Chef, dass ich mir dann wirklich sehr viel Gedanken mache, was verlange ich, wie gehe ich damit um. Also beim letzten Mal, gut, ich habe ja meinen Job gewechselt, war dann noch nicht so lange. Das war das erste Gehaltsgespräch. Da habe ich mich einfach drauf eingelassen. Was passiert hier eigentlich? Mhm. Und dann hat mein Chef meine Leistung von selbst anerkannt und hat mir selbst eine Gehaltserhöhung gegeben, die meine übertroffen hat, also meine Vorstellung übertroffen hat.
Guck dir das mal an, du.
Das war Wahnsinn. Und die nächste Gehaltsverhandlung steht an. Die Nummer, die ich quasi im Unternehmen darstelle, stellt sich halt heraus, ich muss eigentlich nochmal eine ganz andere Nummer fordern. Und das werde ich auch diesmal.
Super. Kurzer Tipp noch, wenn ihr in Gehaltsverhandlungen geht mit eurem Chef, und ich spreche da jetzt ganz bewusst nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer an, schreibt doch einfach mal runter im Joballtag, was euch auffällt, was gut gelingt bei euch. Und da gehören auch so Sachen zu, wie ihr könnt erreichen, dass das gesamte Team am Tisch zusammenkommt und ihr über ein Problem sprecht und am Ende mit einer Lösung konstruktiv rausgeht. Das gehört auch zu einem positiven Soft Skill, was man gar nicht so am Schirm hat, weil viele denken, es ist doch ganz normal, dass ich sowas kann. Nein, das ist nicht normal. Also schreibt euch diese Dinge auf, was gut gelaufen ist. So habt ihr einen Zettel sozusagen auch vor Augen, wenn ihr in eine Gehaltsverhandlung geht und könnt sagen, das und das und das ist gut gelaufen und könnt ganz anders argumentieren, wenn er nämlich fragt und mit diesen Totschlagargumenten kommt, wie du bist zu jung für diese Gehaltsklasse, ist ein Klassiker. Was gibt's noch? Im Moment wollen alle mehr Geld haben. Das ist auch so ein Standardspruch. Es gibt diese Standardsprüche einfach und da könnt ihr entgegenwirken. Außerdem wichtig, wenn ihr in das Gespräch reingeht, Framing nennt man das genau. Also rahmt das Gespräch ein mit einem positiven Gefühl, ja. Geht rein positiv in das Gespräch, geht raus positiv in das Gespräch. Und das, was in der Mitte passiert, das machen Chefs gerne, wenn es übrigens um Kündigungen geht, ja, dieses Framing. Aber das könnt ihr natürlich auch anwenden, wenn ihr in Gehaltsverhandlungen eben geht. Und jeder dritte Arbeitnehmer tatsächlich hat schon innerlich gekündigt für sich, jeder Angestellte. Also überlegt gut, bevor ihr innerlich kündigt und einfach nur 0815 Arbeit macht, was könnt ihr an eurer jetzigen Situation verändern? Und dazu gehört eben, wie Isa gerade gesagt hat, das Geld und eine bestimmte Wertschätzung. Und Isa, ich möchte mal einen kurzen Schwenk machen, weil du hast deine Liebe zu den Bergen und deine Liebe zum Sport in den Beruf einfließen lassen und hast deinen Beruf, den du ja sehr liebst als IT-Beraterin, ein bisschen hinten angeschoben.
Ja, da wollte ich jetzt gerade auch nach deinem Satz eigentlich rüberschwenken.
Ja,
und
schön.
Da kommen wir zurück zu dem Thema, was du eigentlich angesprochen hast,
ja,
dass ich mir eigentlich einen Traum verwirklicht
ja,
habe.
Ja, stimmt. Weil wir sind ein bisschen abgeschwiffen.
So sind wir abgedriftet. Genau. Ursprünglicher Traum, Sport. Ich wollte irgendwas immer mit einer Trainerin machen und letztes Jahr habe ich damit angefangen, beziehungsweise eine Zusatzqualifikation zu machen, also im Sportbereich. Sprich, ich habe eine Trainerlizenz gemacht für ein hochintensives Intervalltraining. Bin dann am gleichen Tag, wo ich diese Lizenz gemacht habe, auch direkt zum nächsten Fitnessstudio gefahren und habe dann gesagt, total verschwitzt, Augenringe unter den Augen und habe dann gesagt, ich bin zwar fertig, aber habt ihr nicht Lust, so einen Kurs zu etablieren?
Also du hast die Power, die Energie irgendwie, hast du direkt umgesetzt. Auch
ja,
ein
genau.
Super Spartipp übrigens, um auch effektiv zu sein. Wenn ihr den Gedanken habt, direkt machen, so wie du, Isa. Und
ja. Dann
hast du diesen Kurs dann auch bekommen, oder was?
Den Kurs habe ich natürlich sofort bekommen, weil das war totaler Zufall. Da meinte der Fitnessstudio-Besitzer, du kommst wie gerufen, wie ein Engel vom Himmel gefallen, weil genau so einen Kurs brauchen
Schön.
Wir hier.
Ja.
So, dann hat das natürlich direkt geklappt mit dem Kurs. Und parallel dazu habe ich mich in meinem Heimatsportverein, in dem ich früher als Kind und Jugendliche Mitglied war, habe ich mich jetzt auch ehrenamtlich engagiert. Mhm. Und zwar als Trainerin, indem ich auch einmal die Woche diesen Kurs anbieten kann.
Mhm.
Und das macht mir ultra viel Spaß, weil es natürlich auch ein Ausgleich ist zu meinem Job, mich irgendwo auch ja, in geregelte Bahnen lenkt, um nicht im Job zu versauern und zuzunehmen. Ja, so ist es, diese IT-Gemeinde. Sondern, dass man natürlich körperlich fit bleibt und sich so, beziehungsweise eine gewisse Kontinuität hat und sich einen regelmäßigen Termin schafft. Weil bei uns in der IT-Beratungsbranche ist es halt so, es ist total schwierig, ein Vereinsleben zu haben. Weil du bist, mal bist du eine Woche zu Hause oder mal bist du jeden Tag unterwegs. Du kannst auch zum Beispiel eine Horrorwoche haben oder auch eine schöne Woche, je nachdem, wie man es sieht, dass man jede Nacht ein anderes Hotel hat.
Also eine Routine gibt es einfach gar nicht, so wie bei mir ja auch. Es gibt keine, wenn mich jemand fragt, beschreib mir doch mal deinen Job, was machst du so? Oh, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei dir ganz ähnlich, du bist immer mal hier, mal da, in Hamburg viel, du fährst sehr viel Auto auch
ja.
Und bist von A nach B.
Ich fahre im Jahr 40.000 bis 60.000 Kilometer. Das war übrigens aber auch ein Grund, weil ich auch mein Sinn für Autos, der war schon früh gegeben.
Ja.
Also ich war schon mit 16 war ich Tuning begeistert.
Und damit in der Zeitung auch.
In der Zeitung war ich damit auch tiefer, schneller, breiter.
Um wieder mal zum Sport zu schwenken sozusagen,
ja.
Weil wir driften uns ab, das Gerät explodiert und wir haben eine zweistündige Folge.
Ja, hätte ich auch nichts dagegen.
Hätte ich auch nichts dagegen. Ich meine, wir gucken mal, wo uns diese Reise Reise hinführt. Ich bin jetzt aber gedanklich bei der Reise beim Short und bei den Bergen, genau, weil, was hast du gemacht?
Genau, was habe ich gemacht? Angefangen von der Fitnesstrainerin. Ich wollte schon seit 2 Jahren eine Ausbildung zur Skilehrerin machen. Da wollte ich das halt noch in Deutschland machen. Mhm. Bis ich dann einen netten jungen Mann in Tirol kennengelernt habe, der zufälligerweise auch Skilehrer ist. Und der hat mir dann gesagt, mach das doch direkt in Tirol. Tirol ist quasi der Weltmarktführer in der Ausbildung zu Skilehrern und Skilehrerinnen. Und da bekommst du sowieso eine viel, viel bessere Qualität als in Deutschland.
Darf ich kurz fragen, wie teuer war diese Ausbildung?
Das hat mit Unterkunft und Halbpension 1.600 Euro ungefähr gekostet.
Über welchen Zeitraum?
10 Tage.
Über 10 Tage. Und welchen Verdienst hast du nachher als Skilehrerin?
Also das ist eigentlich kaum der Rede wert. Du verdienst als Skilehrerin den Mindestlohn mit 8,50 Euro die Stunde.
Wow. Mhm.
Mehr gibt es nicht. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Qualifizierungsstufen, wie zum Beispiel angefangen vom Basic-Skilehrer, sprich der Anwärter. Dann kannst du nochmal ein Upgrade machen zum Landesskilehrer und später dann auch zum staatlich geprüften Skilehrer.
Okay. In Deutschland, wie heißt das? Du hattest es eben gesagt, DSV, Deutscher Skiverband.
Deutscher Skiverband oder DSLV, Deutscher Skilehrerverband.
Das weißt du, was mir gerade auffällt, Isa? Entschuldige bitte, ich habe hier in diesem Café in Aachen, in diesem wunderschönen Café, wir sitzen hier in dieser Bücherecke, habe ich die ganze Zeit meinen Koffer auf.
Mit der dreckigen Unterwäsche.
Mit der dreckigen Unterwäsche, die da rausguckt, so ungefähr, genau. Ich habe jetzt mal eben diesen Koffer zugemacht. So, also wen es interessiert, DSV packe ich euch in die Shownotes, könnt ihr mal gucken, ihr verdient nicht die Welt, aber was ihr dafür bekommt, sind du hast eben wunderschöne
Momente.
Geschichten erzählt, wo du einem Kind das Skifahren beigebracht hast, ein kleiner Grumpy, der gar nicht erst Skifahren wollte, der nachher einen Pokal gewonnen hat und mit diesem Pokal im Bett geschlafen hat, weil er so stolz wie Bolle war.
Richtig.
Also solche Momente bekommst du dadurch geschenkt.
Die sind einfach unbezahlbar, also das Geld spielt da überhaupt gar keine Rolle. Also nochmal zurück zum Thema zu kommen, ich habe die Skilehrerin-Ausbildung gemacht und in Tirol bin auch saumäßig stolz darauf, als Deutsche in eine Tiroler Skilehrerausbildung zu haben. Ja, kurz darauf, 2 Wochen später, habe ich auch tatsächlich in diesem Job angefangen. Und zwar habe ich meinen Chef, also von der IT-Beratung, angerufen und gesagt, hey Chef, weißt du was? Was hältst du davon, wenn ich die nächsten 7 Wochen Halbzeit arbeite? Er war natürlich ein bisschen wortkarg, weil er ein bisschen überrascht war.
Überrascht, klar. Also, beste Mitarbeiterin will auf einmal hier.
Ja, was ist denn los? Musst du mir was sagen? Bist du schwanger oder ich weiß nicht was?
Ehrlich, hat er so reagiert?
Ja, er hat nicht gesagt, ob ich schwanger bin. Aber
darf er ja nicht fragen.
Ja, richtig, richtig. Aber er ist super, ein super Mensch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss dir was sagen, weil ich möchte natürlich auch in der anderen Teilzeit als Skilehrerin arbeiten.
Ja.
Und meine Firma sitzt in Norddeutschland und er als Norddeutscher hat das natürlich ein bisschen lächerlich gefunden, hat erstmal gelacht.
Ehrlich?
Und als ich dann am Telefon geschwiegen habe und er gemerkt hat, oh, das ist ihr Ernst.
Aber da ganz kurz, kennt dein Chef dich denn auch so, dass du sportlich, dass du ein Naturmädchen bist? Also kennt er dich so? War er deswegen vielleicht überrascht?
Ja, er war, denke ich, schon überhaupt deswegen überrascht, weil er mich so eigentlich persönlich nicht kennt. Also klar, unser Unternehmen ist groß und er kennt halt nicht jeden Mitarbeiter, was er im privaten Bereich macht. Klar,
natürlich.
Es gibt Vorstellungen und so weiter. Mhm. Ich habe auch gesagt, dass ich Skifahre, das weiß er eigentlich schon, aber er weiß halt nicht, dass in mir so ein Herzenswunsch wohnt. Mhm. Ja, viel mehr mit den Bergen verbunden zu sein, als ich es aktuell bin, weil ich bin ja eine Flachland-Tirolerin. Und letzten Endes hat er nämlich dann gefragt, ja, bis wann musst du das denn wissen? Ich dann so, ja, bis übermorgen. Dann meinte er so, ups, das ist aber schnell. Ich so, wie schnell? Meine Skischule will schon übermorgen Bescheid wissen, ob ich zusagen kann oder nicht. Ne? Dann so, ja, okay, ich muss das nochmal mit dem Management besprechen. Mhm. Und einen Tag später sogar kam eine E-Mail, viel Spaß als Skilehrerin. Smiley.
Wow.
Und that's it. Und dann ging die Reise los.
Mhm. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz fragen. Du hast gesagt, du möchtest Teilzeit arbeiten. Teilzeit, 60% bedeutet auch 60% des Geldes.
Genau.
Wie hast du das gemanagt?
Naja, Andrea, du hast mich kennengelernt über die ganzen Jahre und wir machen gerade diese Geste, ja, dass wir die Finger quasi umknicken und dieses Knauserische auszudrücken.
Genau. Ja. Finger nach innen stehen.
Genau, ja. Und das heißt, ich halte und horte mein Geld.
wir hatten mal ein sehr schönes Bild irgendwie, am Telefon war das, da sagtest du, Raum auf, Geld rein, schnell wieder die Tür zu. Also so ein gedankliches Bild, so nach dem Motto. Also schnell weg damit und dann hast du es auch nicht mehr vor Augen, dann sparst du es.
Ja.
Und dann bist du aber in diesen Raum reingegangen, jetzt mal gedanklich, und hast dir Geld rausgenommen, um deinen Traum zu erfüllen?
Naja, nicht wirklich, weil was braucht man schon zum Leben, um glücklich zu sein? Ich meine, rechne dir das doch mal nach. Ich hatte eine kostenlose Unterkunft, weil ich zu der Zeit als Schülerin auch eine Bekanntschaft hatte. Das heißt, die Unterkunftskosten sind weggefallen. Das Einzige, was du halt noch bezahlen musst, ist das Essen. Viel Gemüse, vielleicht Putenbrust, Hähnchenfleisch und so weiter. Wie viel kostet das schon? Mhm. Also ich bin dann letzten Endes für die Zeit in Tirol, habe ich maximal 200 Euro ausgegeben.
Und musstest du dich nicht noch separat versichern? Ich kann mir vorstellen, als Schülerin steigt vielleicht die Krankenkasse oder sowas.
Nein, das auf keinen Fall. Mhm. Apropos Krankenkasse.
Ja.
Ich wäre schon längst in der privaten Krankenversicherung, aber ich habe mich da zum Beispiel auch bewusst dagegen entschieden.
Aha.
Auch aus finanziellen Gründen.
Aha, erzähl.
Weil ich möchte ja natürlich irgendwann auch Kinder bekommen. Mhm. Und als ich dann erfahren habe, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Konstellationen. Ich habe mit dem damaligen Berater unterschiedliche Konstellationen durchgerechnet, weil ich natürlich noch keinen festen Partner habe, aber was wäre, wenn?
Ja.
Was wäre, wenn der Partner Beamter wäre? Was wäre, wenn der Partner selbstständig wäre? Was wäre, wenn der Partner Angestellter wäre? Und je nachdem, welche Krankenversicherung er hätte. Sind wir verheiratet oder sind wir nicht verheiratet? Wie viele Kinder haben wir? Und so weiter und so fort. Und das war geistig extrem anstrengend. Also ich habe dafür mal einen Samstag geopfert, 4 oder 5 Stunden, und hatte dementsprechend so ein langes Telefonat. Aber ich wollte es wissen. Mhm. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, für einen Mann ist eine private Krankenversicherung ganz lukrativ. Ist gar kein so schlechter Gedanke. Aber für eine Frau vergisst es.
Weil?
Erstens, wenn man natürlich Kinder bekommen möchte, sobald einer in der privaten Krankenversicherung ist, also sprich von den Partnern, muss das Kind privat versichert werden. Und ich habe das mal durchgerechnet, bis zum 18. Lebensjahr, also sprich pro Kind bis zum 18. Lebensjahr, würde das 32.000 Euro kosten, was man normalerweise zum Beispiel, ja, ich möchte jetzt keine Krankenkasse nennen, aber bei den freien Krankenkassen umsonst bekommt, durch die Familienversicherung. Und bei 2 Kindern wären das schon 64.000 Euro.
Wahnsinn.
Einfach mal so weg, nur für eine Krankenversicherung.
Wahnsinn.
Und ich meine, wenn man natürlich ein krankes Kind hat, das weiß man ja vorher nicht, dann, ja, es gibt halt immer solche Horrorstories. Also das hat mir auch dann der Berater von der Krankenversicherung gesagt, wie zum Beispiel ein Kind kommt auf die Welt, hat von Geburt an einen Herzfehler. So, das Kind wurde nur 2 Jahre alt, um mal das Ende der Geschichte vorwegzunehmen, ist nachher gestorben, aber sie hatten Herz-OPs und diese ganzen OPs haben 500.000 Euro gekostet. Dann ist das natürlich super, wenn jemand privat versichert ist, um das halt aufzubringen. Aber letzten Endes, stell dir mal vor, du wärst gesetzlich versichert, hättest dieses Kind, es ist dann egal, dieses Ende hat ein trauriges Ende,
beziehungsweise so
die Geschichte so oder so. Und das ist dann egal, dir hilft diese private Krankenversicherung einfach nicht. Und das sind Schicksalsschläge, da hilft halt die beste Versicherung einfach nicht. Und dann ist es halt nun mal so. Und wenn du dann halt gesetzlich versichert bist, dann wollte es Gott so und das Kind wäre dann so oder so gestorben.
Ja.
Jetzt in
ja.
diesem einen konkreten Fall,
ja.
um Gottes Willen. Wir alle bekommen ja gesunde Kinder.
Ja.
Und genau, das war halt auf jeden Fall eines der Hauptargumente, warum ich gesagt habe, nein, das lohnt sich halt überhaupt nicht. Und ich habe natürlich auch eine wahnsinnige Angst davor. Es sind keine Horrorstories, sondern es ist ja Fakt, dass im Alter die private Krankenversicherung sehr, sehr teuer werden kann, also eigentlich schon wird. Und es gibt keine offenen Türen, um aus dieser Krankenversicherung auszusteigen. Klar, es gibt halt immer so Hintertürchen, das sind eigentlich schon fast utopische Schlupflöcher.
Ja.
Und deswegen diesen Stress sich dann im Alter anzutun, das muss dann halt auch nicht sein.
Ja.
Und na gut, dann bezahle ich halt den Höchstsatz der gesetzlichen Krankenversicherung, ärgere mich mal vielleicht links und rechts, weil ich ein gesunder Mensch bin, toi toi toi, hoffentlich bleibt das auch so, und finanziere dann 4 andere Kranke mit.
Mhm.
Aber ich habe diese Flexibilität und ich komme niemals in diese Situation, dass ich nicht mehr aus einer Krankenversicherung aussteigen kann. Und vor allem, wenn dann Kinder dazukommen, habe ich mir dann auch das Geld dementsprechend gespart.
Also du blickst sehr offen und auch in alle Richtungen in die Zukunft. Du verbaust dir deinen Weg nicht, weil du diesen Weg einschlägst oder so oder so. Und da muss ich sagen, das bewundere ich sehr. Du hast damals ein Haus gekauft eben. Und da dachte ich so, boah, das ist aber, das ist schon ein Geldbatzen, der da einmal weg ist. Aber man bindet sich ja auch sehr.
Ja, ich habe ein Haus gekauft mit 26, dann auch beim Notar zu sitzen. Das ist schon ein sehr tolles
Wahnsinn.
Gefühl.
Ja, klar.
aber ich muss dazu sagen, ich war im ersten Jahr sehr ängstlich, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu. Vor allem hatte ich auch im ersten Jahr einen Wasserschaden. Versicherung ging in die Höhe und ich weiß nicht, was alles. Und dann habe ich gedacht, wie ist dann die berufliche Situation? Ich war dann mehr oder weniger Berufsstarterin. Und ich wohne halt auf dem Land. Und bei uns ist es halt ganz extrem, die ganzen Familien, sprich junge Paare mit Kindern, fangen an zu bauen. Und man sieht halt oftmals, ich möchte keinem was unterstellen, aber dass halt viele Frauen dann auch aussteigen oder
aus dem Job
oder gar nicht großartig gearbeitet haben und natürlich einen tollen Mann haben oder die Eltern, die sehr viel mitfinanzieren. Und dann denke ich mir so, ja, die haben es gut, weil die haben noch Unterstützung. Und ich habe das komplett alleine gemacht. Mhm. Ich kenne aber auch einige Fälle, wo alleinstehende Frauen das selbst gemacht haben und die auch eine finanzielle Bürde auf sich genommen haben in diesem Alter. Also das findet mehr und mehr
schön zu hören.
Anhängerinnen.
Anhängerinnen, genau. Und woher hattest du überhaupt das Startkapital, das zu machen? Und wie managst du dein Geld? Hast du das auf dem Tagesgeldkonto? Machst du in Aktien? Was ist bei dir los?
Ja, also, das Startkapital für das Haus. Ich habe einen Teil von meinen Eltern bekommen, weil es da auch nochmal eine Auflösung gegeben hat von einer Rentenvorsorge. Das war aber nur ein kleiner Teil. Also das heißt, die ganzen Nebenkosten, Gebühren, laufenden Kosten, Notargebühren und so weiter, die kamen alle halt aus meiner Tasche. Mhm. Und dann wurde
Wie hoch war das? Wie teuer war das?
Ich glaube, die Nebenkosten waren
so
um
20.000, würde ich jetzt
15 bis 20.000 ungefähr, genau. Also da müsste ich nochmal in die Akten reingucken.
Und die hattest du eben, weil du eben, wir machen nochmal die Geste, die Finger nach innen stehen hattest und gut immer gespart, das Geld zusammengehalten hast. Dadurch konntest du dir das verwirklichen.
Genau. Mhm. Und da habe ich mich ja auch angefangen einzurichten, aber noch in einer Wohnung. Ich hatte nämlich zur gleichen Zeit eine Wohnung. Mhm. Da habe ich Miete bezahlt. Die Miete war nicht sonderlich hoch. Ich glaube, das waren um die 600 Euro warm und aber allein schon diese 600 Euro, die haben mich unheimlich geärgert, weil ich mir gedacht habe, warum muss ich hier noch eine Wohnung abbezahlen? Das Geld, davon hast du einfach nichts. Mhm. Warum kann ich nicht diese 600 Euro nochmal zusätzlich irgendwo anders investieren? Mhm. Und parallel dazu hatte ich dann aber auch noch den Kredit laufen. Mhm. Und das war ja schon eine Doppelbelastung. Und nach einem Jahr habe ich dann beschlossen, okay, ich ziehe jetzt um in mein eigenes Haus. Aber so schnell ging das halt nicht, weil dort wohnte halt noch jemand. Und deswegen ist das ein bisschen zeitverzögert passiert.
Also bist du diejenige, die die Mieter wegen Eigenbedarf rausschmeißt? Kann man das so anmelden einfach oder wie hast du das geklärt? Hast du mit denen geredet?
Das war von vornherein so ein Abkommen, also zwischen dem ehemaligen Hausbesitzer und mir, dass wir dann gesagt haben, weil das waren sehr alte Leute, die wollten dann halt ins Altersheim umziehen.
Ah, okay. Genau. Also biologische Zeit war auf deiner Seite.
Genau. Und dann hatten sie endlich einen Platz bekommen und dann sind sie auch freiwillig gegangen. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich da Ärger mit denen hatte, sondern das war schon so geplant. Es wurde ein Platz frei und dann wurde da halt auch das Haus frei.
Und wie ist das jetzt? Also bleibt monatlich etwas über, was du sparen kannst? Ist das ein Betrag, mit dem du monatlich immer rechnest? Wie ist das bei dir am Ende des Monats?
Also einen prozentualen Anteil kann ich dir nicht sagen, nicht weil ich es nicht will, sondern weil ich es nicht kann, weil ich es nicht also weil ich so genau darauf nicht schaue. Mhm. Ja. Was ist sonst noch so bei mir los? Also ich habe unterschiedliche Anlagen. Ich glaube, die größte Summe ist auf meinem Girokonto.
Ach, ehrlich?
Ja, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich diese Nacht nicht schlafen konnte. Unter anderem war ein Gedanke, Isa, vergiss deine Finanzen nicht. Was machst du mit dem Geld? Ich muss es irgendwie anlegen.
Und aber du weißt es noch nicht. Du bist gerade in einer Findungssuchungsphase irgendwie.
Ja, also es gibt unterschiedliche Modelle, weil zum einen sind wieder Aktien, wo ich dann so ein bisschen an den Gedanken verliere, wo ich dann sage, komm, genauso wie mit meinen Haaren, weil ich habe jetzt vor kurzem nach 15 Jahren meine Haare abgeschnitten.
Das muss man sich mal bitte überlegen, Isa. Wir kennen uns jetzt, ich glaube, 15 Jahre oder
ja,
was?
Ja, 13 Jahre, glaube ich.
13
so, ne?
Jahre, das heißt, noch bevor wir uns überhaupt vor dem Studium kennengelernt haben, hast du schon überlegt, dir einen Longbob zu schneiden.
Ja.
So, dann ist die Studienzeit ins Land gegangen, dann ist dein Hauskauf, dann ist dein Job gekommen, dann hast du jetzt den Umschwung von IT-Beraterin, dein Studium, dein Zweitstudium dann auch noch, dann Umschwung von nur IT-Beraterin in IT-Beraterin und Skilehrerin und Sportlehrerin und erst heute, vor wie vielen Tagen oder Wochen?
Zwei Wochen ungefähr.
Vor zwei Wochen hast du es gewagt und hast deine Haare abgeschnitten. Ich habe gedacht, dieser Tag X kommt niemals. Und weißt du was, es sieht toll aus.
Dankeschön. Und genauso, denke ich mal, muss man mal mit Aktien sich das Gleiche trauen.
Ja.
Wer weiß, vielleicht
ja.
kommt auch Tag X.
Mach das mal. Also wir kommen so insgesamt maximal auf 20.000 Erspartes. Da wirst du drüber lachen, oder?
Ja, schon. Leider. Weil das Geld liegt rum. Und genau, und die andere Idee neben den Aktien ist es, in eine Wohnung zu investieren. Ich bin sowieso ein Immobilienfreund. Mhm. Ich sage immer Immobilien, 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 weil das ist so mein Favorite, meine Favorite Anlage, Geldanlage. Und ich glaube, der nächste Step jetzt nach dem Hauskauf für den Eigenbedarf, dass man selbst in trockenen Tüchern ist und dann natürlich auch irgendwo eine Sicherheit hat. Klar, das Haus muss renoviert werden, es gibt laufende Kosten und so weiter. Aber dass ich jetzt mal langsam anfange, mir eine attraktive Wohnung zu suchen, die man vermieten kann. Naja, sie muss nicht attraktiv sein, aber sie muss rentabel sein. Und ich denke, gerade in so einer Studentenstadt wie Aachen bietet sich das an. Mhm. Nur finde mal eine Wohnung in Aachen, das ist halt auch nicht ganz so einfach. Ja. Oder sollst du mal zur Bank gehen, dich überall erkundigen, beim Bauunternehmen und vielleicht mal ein Grundstück kaufen und so ein Sechsfamilienhaus zu bauen.
Ja.
Weil das machen die gerade bei uns auf dem Land.
Ja.
Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Und dass ich dann halt sage, guten Tag, ich hätte mal gerne einen Kredit von 2 Millionen. Was können wir da machen?
Genau.
Da wäre ich nämlich so gespannt, was die mir dann sagen.
Aber mach das doch mal und erzähl's einfach, was dabei rausgekommen ist.
Aber ich glaube sogar, Andrea, ich kriege die 2 Millionen.
Ja, kann gut sein,
natürlich.
Weil dein Verdienst ist ja auch einfach, auch wenn wir jetzt, wir waren ja eben dabei, jetzt stehen geblieben, 60% deines Gehaltes. Ich kann mir vorstellen, dass 60% deines Gehaltes 100% meines Gehaltes zum Beispiel sind, weißt du? Also, dass man damit auskommt. Oder schwankt das bei dir mit dem Gehalt?
Nee, das ist halt immer fix.
Festangestellt, ne?
Ich bin festangestellt und ich bekomme natürlich immer meine Prämie, aber da sprechen wir noch lange nicht über solche Gehälter, dass man sich locker irgendwie 1 Million leisten kann, sondern es geht beim Immobilienbesitz oder Handel darum, dass du risikobereit bist und gut mit dem Geld umgehen kannst. Und das hängt nicht davon ab, wie viel du verdienst.
Mhm.
Klar, also das ist egal, ob wir 3.000, 4.000, 6.000 oder 10.000 Euro verdienen. Wenn du dir sowieso den Geldmarkt anschaust oder generell den Immobilienmarkt, was ist heute 1 Million wert? Gar nichts mehr. Du bist genau ein 0815-Mensch wie jeder andere auch, der nur 10.000 auf dem Konto hat, weil das große Geschäft machen sowieso heute nur die Milliardäre. Du musst heute 2019 Milliardär sein, um überhaupt ein Player zu sein. Wenn du Millionär bist, bist du einer von vielen mittlerweile.
Hm. Würdest du dich das denn trauen, mit großen Summen dann ranzugehen?
Weil
ich
Aktien.
Weiß, du hältst das Geld gut zusammen.
Ja,
ja,
genau.
Und da gibt es ja ein bisschen ab.
Da gibt es natürlich Diskrepanzen, genauso wie mit meinen Haaren. Das eine ist Traum und gedankliche Spiele.
Ja.
Und das andere ist auch immer noch dieses Sicherheitsbedürfnis, was jeder Mensch eigentlich hat.
Machst du dein Leben, um mal einen kurzen Schwenk zu machen, machst du dein Leben abhängig davon, wie viel du verdienst? Oder richtest du dich nach deinem Geld? Oder wie lebst du? Welches Gefühl hast du zu Geld?
Also, als ich noch keine 30 war, da habe ich natürlich gedacht, ich möchte haben, haben, haben. Und habe alles dafür getan. Und mittlerweile ist man irgendwo schon so angekommen, dass man alles hat. Also auch mit einem normalen, nur kleinen oder mittleren Verdienst, wie auch immer man die Relation sehen möchte, das Geld nicht glücklich macht, alleine nicht glücklich macht, das ist klar. Aber es erleichtert natürlich vieles. Und ich lebe mittlerweile so, dass ich, was heißt nicht aufs Geld gucke. Ich schaue natürlich, beziehungsweise ich entscheide, ist es mir das wert für eine bestimmte Summe Geld oder bin ich auch ohne diese Sache glücklich?
Mhm.
Und ich mache dann zum Beispiel manche Dinge nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern diese Sache ist mir nicht wert für diese Summe.
Mhm. Aber bei dir ist Geld schon immer mittlerweile, es ist immer da. Ne? Also du hast einen ständigen Geldfluss und ja. kannst du dadurch auch beruhigter schlafen? Oder wirst du dann nachts wie letzte Nacht wach und denkst, oh, ich muss mich um meine Finanzen kümmern? Also macht dich Geld schlaflos?
Ja, tatsächlich. Wenn du noch vielleicht vor 20 Jahren gefragt hättest oder gesagt hättest, ich möchte 1 Million haben, ja super, wunderbar, dann bist du jemand, mehr oder weniger. Heute bist du einer von vielen. Und das ist halt das Ding. Das Geld verliert an Wert. Und wenn das natürlich rumliegt, ist das nicht schön. Deswegen, wenn du das irgendwann angespart hast, also wie eben gesagt, es gibt einen Raum im Haus oder einen gedanklichen Raum, Tür auf, Geld rein, Monatsgehalt rein, Tür wieder schnell zu, damit man nichts ausgibt, ne?
Ja.
Aber genau das ist falsch und das sollte man anlegen. Es gibt ja diesen Spruch, lass das Geld arbeiten.
Ja.
So, deswegen konnte ich ja auch letzte Nacht nicht schlafen. Was mache ich damit? Und
du musst ein bisschen weniger arbeiten und dafür das Geld arbeiten lassen.
Ja, genau.
Und
das wäre die perfekte Kombi.
Genau, und das ist, finde ich, ein super Schlusssatz. Aber weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich mache das doch immer zu Beginn der Sparfüchse-Folge, den Leuten ins Portemonnaie gucken.
Ja.
Das habe ich bei dir gar nicht gemacht. Hey, mit deinem Portemonnaie.
Ja, gerne.
Komm, ich möchte jetzt nochmal am Ende mal reinschauen.
Ich habe heute Morgen noch 2 Scheine reingetan.
Extra, weil du wusstest, wir machen die Füchse-Folge? Oder?
Nein, weil ich nicht weiß, was kommt heute. Ah, und dann. Okay. Okay, also ich hatte am Ende der Woche, wir haben heute Samstag, am Ende der Woche hatte ich nur 15 Euro drin, also als Scheine und ein bisschen Kleingeld, Klimper, so 1-Euro-Münzen, 2-Euro-Münzen und ein bisschen Kleingeld.
Ja.
Und,
also hast du ein Wochenbudget, was du dir ins Portemonnaie packst? Oder wie machst du das? Weil du sagst, am Ende der Woche habe ich da noch 5 Euro drin.
Die Woche verläuft ja für mich meistens so, dass ich unterwegs bin und dann brauche ich natürlich ein bisschen Bargeld.
Ja.
Und ich fühle mich halt ganz sicher, wenn ich natürlich 5 Tage unterwegs bin, dass ich dann 100 Euro im Portemonnaie habe, weil man weiß halt nie, was kommt.
So mache ich das übrigens auch. Also ich habe mir jetzt für eine Woche der Sparfüchse-Tour, habe ich mir sogar 200 Euro abgehoben. Ich wusste aber vorher, am Ende der Woche werden die 200 Euro weg sein.
Ja.
Ich wusste auch, wenn ich mir nur 100 Euro reintue, dann komme ich auch mit 100 Euro aus, aber auch die sind dann weg tatsächlich. Ist das bei dir auch so? Das Geld ist dann irgendwann einfach weg, egal wie viel drin ist?
Ja, natürlich ist das Geld irgendwann weg, aber nicht unbedingt am Ende der Woche.
Ah, okay.
Weil es gibt zum Beispiel Tage, da gehe ich natürlich viel auch mit den Kollegen essen und so weiter. Dann braucht man ja auch ein bisschen Bargeld.
Ja.
Also ich bin generell ein Mensch, ich mag es eher bar zu bezahlen, weil ich dann sehe, was ich ausgebe.
Verstehe.
Aber es gibt natürlich, das ist monats- oder phasen- oder tagesabhängig. Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich auch gerne meine Karte zücke und das einfach mal vom Konto abbuchen lasse.
Dokumentierst du das? Hast du ein Haushaltsbuch?
Sehr gutes Thema.
Warte, ich gucke dir weiter ins Portemonnaie noch einmal. Erzähl du gerne und wenn mir was auffällt, schrei ich.
Ja, und zwar habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht, sogar 2 oder 3 Jahre lang.
Warte mal, das ist ja geil. Wie viel Wertbons von den Raststätten hast du denn hier? 1,20 Euro. Oh mein Gott.
Ich möchte mir davon ein Buch kaufen, weil 20 mal 50 sind 10 Euro. Und das will ich mir mal an einer Tankstelle, an einem Rasthof kaufen.
Wow, das Portemonnaie einer IT-Beraterin. Also ganz offensichtlich, du bist ganz viel mit dem Auto unterwegs. Ja, hier so typisch.
Viel Pipi gemacht an Rasthöfen.
Viel Pipi gemacht an Rasthöfen. Genau, hier ist auch noch so ein, guck mal, was ist das denn hier? Ist das ein besonderer Cent?
Ich glaube, russisches Geld.
Ja.
Von einer Dienstreise nach Weißrussland.
Sieht aus wie ein 10-Cent-Stück, aber steht eben 20 drauf und fühlt sich ein bisschen glatter an und von der Schwere genauso wie unser.
Ja, ich habe zu Hause auch noch ein paar weißrussische Scheine.
Ja.
Die sind, glaube ich, auch nicht so ganz ohne Wert. Ich glaube, ich habe noch 30 Euro in weißrussischer Währung.
Ja. Dann hier so ein paar Visitenkarten, aber auch nicht zu viel. Was machst du? Du bist wahrscheinlich so eine Visitenkartensammlerin, weil du einfach den Beruf hast und viele zugesteckt bekommst. Was machst du mit denen?
Ich horte die.
Oder?
Nee, ich horte die zu Hause, weil man weiß halt nie. Und zu Hause liegen halt 2 große Stapel.
Ah, okay. Hast du die schon mal gebraucht, die Visitenkarten? Also gehst du da auch ran? Oder?
Nein, noch nie.
Ja. Interessant. Ach, guck mal. Und ganz viele Karten hier von der Bank. Hast du mehrere Kreditkarten und warum?
Kreditkarten nicht, aber ich habe mehrere Konten, weil ich natürlich mich im Internet vor Piraterie oder dergleichen schützen möchte.
Guter Spartipp nochmal jetzt zum Schluss. Wie kommt's? Erzähl.
Ja, wenn ich jetzt ich verkaufe zum Beispiel auch meine privat getragenen Sachen gerne bei eBay oder Kleiderkreise, um auch daraus wieder Geld zu machen.
Ach, guck mal an.
Weil das sind gut erhaltene Sachen und ich muss die halt nicht einfach weggeben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Spaß am Versenden von Paketen. Und es tut natürlich meinem Kleiderschrank gut, weil hier wird leerer und somit habe ich halt mehr Platz, um neue Sachen zu kaufen.
Und man muss ja auch sagen, du gibst auch viel Geld aus für Equipment, was du einfach brauchst, beruflich und sportlich.
Sportlich also, vor allem.
Ja, genau, auch sowas wie eine Pulsuhr oder sowas, ne?
Ja.
Also da gibst du gerne für Geld aus.
Generell Skikleidung. Also ich habe mir diese Saison so viel Skikleidung wie noch nie gekauft. Ich habe mir 2 komplette Outfits gekauft und auch da bin ich so ein Sparfuchs. Das ist unglaublich, weil ich habe natürlich diese Skianzüge am Anfang der Saison, also im Dezember, habe ich die entdeckt und da waren sie mir auch ehrlich gesagt noch zu teuer.
Das machst du übrigens häufig. Du beobachtest, wie sich ein Preis entwickelt, bei einem Bett bei dir zum Beispiel auch.
Das weißt du noch sehr gut.
Ja, natürlich.
Ja, von meinem Boxspringbett.
Ja.
Das war nämlich auch so. Ich habe den Preis beobachtet, ich glaube 1,5 Jahre lang.
Wahnsinn.
Und dann kam der Tag X, wo dieses Bett im Angebot war und ich bin zum Möbelhaus gefahren und habe mir dieses Bett bestellt, weil das meinen persönlichen Preis erreicht hat, wofür es mir quasi wert ist, das Geld auch auszugeben und ich bin dann nachher extrem happy.
Ja.
Und so war es auch bei der Skikleidung. Okay, bei der Skikleidung spielen dann noch emotionale Werte eine Rolle, das heißt, ich habe auch schon ein bisschen früher zugeschlagen und habe vielleicht nicht ganz die 50% weniger bezahlt, die ich bezahlen wollte, sondern halt nur 25% weniger, aber ich wollte halt diese Skihose haben, in Neonpink natürlich.
Natürlich.
Und dann macht es halt auch mal glücklich und jetzt ist sie natürlich noch günstiger, die Skihose, aber ich ärgere mich nicht drüber, weil es macht einfach glücklich. Also nicht immer sparen, sondern sich manchmal auch etwas gönnen.
Danke Isabella für diese wunderschöne Folge. Es war hoch spannend, mit dir so ganz offen über Geld zu sprechen. Ich bin Andrea Peters und ich wünsche mir für euch, dass ihr auch aus dieser Folge mitnehmen könnt. Überlegt euch einfach ganz bewusst, wofür ihr euer Geld ausgeben wollt. Wenn ihr es ausgeben wollt, dann freut euch drüber und spart euch nicht zu Tode. Ciao. Sparfüchse sprechen on Tour.
Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig.
Sucht Sparfüchse sprechen online und ihr bekommt mehr Folgen und mehr Geldgespräche.